Meinen Kindern gehört meine ganze Liebe, meinen Kindern gehört mein ganzes Herz und trotzdem sind sie gleichzeitig auch mein größter Trigger. Und das geht mit so großen Schuldgefühlen einher, was das Ganze noch mal wieder schlimmer macht. Und auch irgendwo man Sorge hat, dass man dann als schlechte Mutter dasteht oder das Recht aberkannt bekommt, dass man eine gute Mutter ist. Besonders wenn man auch noch alleinerziehend ist, wo man ja häufig noch mehr das Gefühl hat, bessere Leistungen bringen zu müssen, noch eine bessere Mutter zu sein, mehr zu kompensieren.
Leben ohne Angst. Der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten. Mit Martina Effmann.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Leben ohne Angst. Heute sprechen wir über Schwangerschaft, Muttersein und die Frage, wie man mit der Angst vor Übelkeit und Erbrechen das alles und den Familienalltag bewältigen kann. Dazu habe ich heute Kira eingeladen. Kira ist 37 Jahre alt, kommt aus Ries am Niederrhein, wo sie aufgewachsen ist. Sie arbeitet als Ergotherapeutin in einer neurologischen Fachklinik und begleitet dort Menschen auf ihrem Weg zurück in mehr Selbstständigkeit und Lebensqualität. Privat ist sie Mutter von zwei Kindern im Alter von 5 und 7 Jahren und meistert seit 3 Jahren den Alltag als alleinerziehende Mama. Kira hat einen 4 Jahre älteren Bruder, zu dem sie ein sehr enges Verhältnis hat und beschreibt ihre Kindheit am Niederrhein als ländlich und familiär geprägt. In dieser Folge erzählt sie sehr offen von ihrem Weg mit der Emetophobie, von ihren Erfahrungen rund um Schwangerschaft und Mutterschaft, von schwierigen Momenten, aber auch davon, wie sie gelernt hat, ihrer Angst immer weniger Raum zu geben. Ja, willkommen bei Leben ohne Angst. Ich bin Martina Effmert. Ich führe eine Praxis für Psychotherapie, EMDR und Hypnose in Düsseldorf. Ich bin Heilpraktikerin, Coach, Autorin und sehr, sehr spezialisiert auf das Thema Emetophobie und arbeite da seit 16 Jahren mit diesem Thema. Wahnsinn. Und ich freue mich, dass du hier bist. Hier im Podcast und natürlich auch, dass Kira da ist. Also liebe Kira, ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist und dass du deine Geschichte mit uns teilst. Hallo.
Hallo Martina. Danke, dass du an mich gedacht hast.
Ja, natürlich. Schon ein bisschen her, wo wir miteinander gearbeitet haben, aber gerade das finde ich so interessant, ne? Wenn man dann so rückblickend einfach auch mal schauen kann. Und ich freue mich, dass du so schnell bereit warst, halt auch mitzumachen, ne? Und deine Erfahrungen zu teilen. Und ja, viele Frauen mit Emetophobie haben halt Angst vor einer Schwangerschaft oder entscheiden sich sogar gegen Kinder. Magst du uns erzählen, wie das bei dir war? Hattest du einen Kinderwunsch? Also hast du ja gehabt, sonst hättest du jetzt keine. Aber, oder wie war das mit der Angst? Was war da zuerst da?
Also die Emetophobie begleitet mich ja schon mein ganzes bewusstes Leben. Also ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der das nicht in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hätte. Aber gleichzeitig war ich mir auch schon sehr, sehr früh in jungen Jahren sicher, dass ich Mutter werden möchte. Und das war gar keine Frage für mich. Also dieser Wunsch wurde auch immer größer und größer und der war so kompromisslos. Also trotz dieser Angst, die mich ja begleitet hat, die habe ich dann so ein Stück weit gefühlt verdrängt für diesen Wunsch. Natürlich holt es einen dann immer wieder ein, aber für mich war klar, die Angst ist da, aber der Wunsch war dann doch noch größer.
Noch
und das
größer.
Ist aber, glaube ich, auch der einzige Wunsch oder die einzige Situation, in der ich mir hätte vorstellen können, bewusst ein Risiko einzugehen. Mir könnte übel werden, ich könnte mich erbrechen. Es gibt, glaube ich, nichts anderes, wofür ich das getan hätte. Aber
es gibt nichts
Wunsch,
anderes, ne? Wofür du, aber um schwanger zu
wirklich,
werden. Ja.
Fällt jetzt spontan nichts ein zumindest.
Ja.
Aber dieser Wunsch nach Muttersein, nach einem Kind, der war einfach, ja, so, ich finde gar kein Wort, so tief. So, der saß so tief, ne? Der war so elementar irgendwo da. Und auch nicht wegzudiskutieren und einfach völlig kompromisslos. Ja. Aber trotzdem wurde der halt überschattet, ne, von dieser Angst, logischerweise.
Ja. Welche Gedanken hast du dir am meisten in der Schwangerschaft gemacht?
In der Schwangerschaft gar nicht so sehr wie vor der Schwangerschaft. Weil in der Schwangerschaft kann man ja wenig dran tun. Da muss man halt dann da durch. Da hat man wenig Möglichkeiten, außer sich halt ernährungstechnisch darauf einzustellen und möglichst seinem Gefühl zu folgen, aber vorher, diese Angst vorher, was ist, wenn dir schlecht ist, was, wenn du dich übergeben musst. Dann hat man Freundinnen, die übergeben sich am laufenden Band, während die schwanger sind. Das ist der völlige Horror und dann dieser Zwiespalt zwischen, ich möchte so gerne Mutter sein, ich möchte so gerne ein Kind und ich habe aber auch solche Angst, dass das passieren könnte, hat mich vorher deutlich mehr belastet als währenddessen. Als es dann so war, als ich schwanger wurde, ich wurde auch ziemlich schnell schwanger, hatte ich also Gott sei Dank gar nicht so viel Zeit, mich da jetzt reinzusteigern in diese vorherige Angst, konnte ich dann mit echt damit mit Lebensmitteln, weiß ich nicht, nur salzig, nur süß, wenig essen, das irgendwo so dem so entgegenwirken. Und meine Erfahrung war, ab dem Zeitpunkt, ab dem man schwanger war, macht man das ja nicht mehr nur für sich,
ja,
sondern man isst und man ernährt sich ja auch für einen anderen Menschen mit. Und das hat einfach einen ganz anderen Stellenwert dann eingenommen. Ja. So für mich, ich kann auch mal 3-4 Tage kaum essen, wenn ich Angst habe, dass ich mich übergebe, aber da ging es ja nicht um mich. Ne? So, und das hat irgendwie so ein bisschen den Autopiloten dann gefühlt übernommen.
Okay, ja. Du hast gerade gesagt, du kannst für dich selber, konntest du vor der Schwangerschaft auch sagen, okay, 2-3 Tage, ich esse mal nichts. Das kennen natürlich viele Emetophobiker, die dann ja aus der Angst heraus in diese vermeintliche Sicherheit gehen wollen. Ich esse nichts, weil dann kann ja nichts passieren. Ne? Und das geht natürlich in der Schwangerschaft. Da hast du das auch überwinden können, ne?
Ja, also definitiv. Ich habe dann direkt mich ganz viel belesen, was braucht man als Schwangere, was braucht das Kind für die Entwicklung und so weiter und habe mich dann darüber, habe mir so ein bisschen Kompensation geholt. Aber heute kann ich das wieder. Also wenn ich jetzt das darauf anlegen würde, könnte ich theoretisch auch darauf verzichten zu essen, aber während den Schwangerschaften auf gar keinen Fall. Also da war das auch gar keine Option, weil man würde ja dem Kind schaden.
Gab es Momente, in denen du gedacht hast, ach, vielleicht schaffe ich das nicht?
Ja, als es so Richtung Geburt ging, das können natürlich auch nur Menschen verstehen, die mal schwanger waren, wie sich das auch im Körper anfühlt. Der Magen bekommt immer weniger Raum, man ist von ein paar Happen schon satt und dieses ständige Gefühl von, da drückt mir jemand auf meinen Magen, das war schon wirklich sehr schwer zu ertragen zeitweise. Und die Angst vor der Geburt. Ich hatte gar nicht so sehr Angst vor den Schmerzen, so wie logisch, verständlicherweise viele andere, sondern dass ich mich unter der Geburt übergeben müsste. Das war eigentlich meine größte Angst. Also im Schwangerschaftsvorbereitungskurs haben dann alle ihre Ängste mitgeteilt. Ja, dies, das, alles völlig verständliche Ängste. Und ich habe nur gesagt, ich möchte mich einfach bitte nur nicht übergeben müssen.
Ja.
Wenn ich doch nur wüsste, wann es losgeht, dann würde ich einfach schon vorher stundenlang nichts essen, damit dann einfach nichts da ist. Mhm. Und die Hebammen sagten, nein, aber dann weißt du doch, dass es dann losgeht. Und dann weißt du doch, dass es fast schon da ist. Es ist doch auch ein Stück der Reise. Und ich denke mir, nein, ich nehme jedes Stück dieser Reise gerne mit und in Kauf, aber das will ich einfach nicht. Ich hätte alles getan, um das irgendwie zu vermeiden. Und das war meine größte Angst, dass das passieren könnte unter der Geburt, dass ich mich da übergeben müsste.
Ja.
Das hat das alles auch sehr überschattet, so diese Freude darauf dann.
Die stresst natürlich die Geburt auch nochmal um ein Vielfaches, ne? Diese Angst, ne? Die man sich als Nicht-Emetophobiker ja kaum vorstellen kann, ne?
Absolut.
Tatsächlich kenne ich aus der Praxis, ich hatte eine Patientin, deren Freundin schwanger war und das Kind bekommen hat. Und sie sagte dann zu mir in der Sitzung, Martina, du kannst dir nicht vorstellen, weißt du, was meine erste Frage war? Nicht, wie war die Geburt? Nicht, wie sieht das Kind aus? Nicht, ist alles gut gelaufen? Sondern nur, musstest du kotzen? Und danach war ihr das so peinlich, ja, dass sie das gefragt hat als erste Frage. Aber das ist halt das, was einen Emetophobiker so sehr beschäftigt. Und deshalb so lieb, dass du das heute hier teilst. Ja, auch diese Ängste, die du dort hattest, ja. Und hast du dich dann übergeben?
Nein.
Weil ich weiß, wenn ich die Frage jetzt nicht stelle, dann bekomme ich ganz viele Nachfragen.
Nein, habe ich nicht. Ich habe auch wirklich alles daran gesetzt, dass das nicht passiert. Also viele behaupten ja, man kann da nichts dran setzen, aber doch, man kann dagegen ankämpfen. Bei der zweiten Geburt von meiner Tochter, da war es wirklich ganz knapp, muss ich ehrlich sagen. Aber da ging es auch alles super schnell. Da weiß ich auch nur, wie ich da liege und Schmerzen habe und alle sich halt um diese Schmerzen kümmern und ich sage, ist egal, ich bin einfach so schlecht, ich habe so Angst, ich möchte mich nicht übergeben und mein damaliger Mann, der Papa meiner Tochter, der sagte auch, das wird nicht passieren, alles ist gut und ich bin da, aber Gott sei Dank wusste der in dem Moment, wie schlimm das für mich ist und dass das eigentlich den Hauptteil der Panik ausgemacht hat und alles andere, ich habe meiner Hebamme völlig vertraut. Die war super kompetent und ich war ganz sicher, dass ich bei der in den besten Händen bin, dass meine Tochter das super machen wird und dass wir das so schaffen. Aber ich hatte solche Angst, dass das passieren würde. Und es ist trotzdem nicht passiert. Also da war ich wirklich auch sehr, sehr erleichtert drüber, muss ich sagen, ja. Ja.
Mm. Und dann kommt ja irgendwann die Realität. Die Realität, da ist die Geburt da, ne? Die Geburt ist da und da ist man plötzlich Mama. Wie war denn die Zeit nach der Geburt? Was hat die Emetophobie mit dir als junge Mutter gemacht, sozusagen?
Also gar nicht so viel, muss ich sagen. Das erste Jahr von meinem Sohn, also mein Sohn ist das ältere Kind, kann ich mich jetzt gar nicht so richtig dran erinnern. Ich weiß nur noch, dass diese Übelkeit war ja dann schon Gott sei Dank vorher weg, aber dass ich einfach froh war, wieder meinen Magen für mich zu haben und wieder mehr Platz zu haben und wieder das Gefühl zu haben, ich habe da auch ein bisschen mehr Selbstkontrolle drüber. Aber so richtig eingeschränkt hat mich die Emetophobie zu der Zeit nicht, weil es einfach auch gar kein Thema war. Man ist ja dann so, man hat ja so viele andere Dinge im Kopf und man ist ja so erfüllt von Liebe und von Müdigkeit und von neuen Dingen und von allem, was da so auf einen zukommt. Man lernt zu stillen, man lernt das Kind kennen, man lernt sich selbst wieder neu kennen und so weiter.
Das ist so eine magische Zeit, ne? Gerade total, die erste Zeit ist so magisch mit den Kindern.
Ja.
Ne?
Mm. Und nach einem Jahr, da ging es quasi erst los, als mein Sohn eins wurde. Da hat er sich zum ersten Mal übergeben und da bin ich richtig in der Realität angekommen und da hat mich dann auch alles wieder sehr stark eingeholt, ja.
In der Realität heißt, dass Kinder sich übergeben können? Oder was meinst du mit Realität?
Ist mir natürlich die ganze Zeit bewusst gewesen, dass das passieren kann. Aber es ist halt nicht passiert. Es war einfach nicht so. Man konnte das so schön von sich wegschieben und sich fernhalten von anderen Müttern, die sagten, ja, mein Kind hat sich erbrochen. Ja gut, dann gehe ich nicht zu dir, dann sehen wir uns die nächsten zwei Wochen halt nicht.
Also dieses starke Vermeidungsverhalten hast du schon gehabt. Du hast im Prinzip schon mit der Emetophobie gelebt, ne? Das,
immer. Also ich habe mich immer, ich bin sogar einmal ausgezogen, als mein Ex-Mann Magen-Darm hatte. Hab ihm meinen Sohn genommen und gesagt, tschüss. Und dann waren wir drei Tage bei meinen Eltern, weil ich gesagt habe, ich möchte das nicht. Ich komme erst wieder, wenn die Wohnung klinisch gereinigt wurde, so ungefähr. Und aber wenn das eigene Kind sich dann erbricht, dann kann man halt nicht mehr weg.
Jetzt haben ja aber kleine Kinder, also so Babys, die speien ja auch schon, ne? Die spucken ja mal Milch und so. Das ist aber, weiß ich, von vielen Betroffenen oftmals nicht so dramatisch. Es geht schon ums sich übergeben. Ne? Das Speien war für dich auch kein Problem. Ne?
Haben beide Gott sei Dank auch sehr wenig gemacht, bin ich, hatte viel Glück gehabt. Aber wenn, war das ja, das hat ja nichts mit einer Erkrankung zu tun oder mit was, was mich dann irgendwo betreffen könnte. Oder das war ja einfach dann wirklich, dann weiß man, der Magen ist noch klein und das ist irgendwo eine Art Reflux ja mehr als ein Erbrechen, wenn man so möchte. Ne?
Ja.
Nee, das hat mich dann überhaupt nicht großartig mitgenommen. Schön ist das natürlich auch nicht, aber es gehört ja dann irgendwie auch zu diesem Babyalter, zu dieser Zeit dann dazu. So, ne?
Aber dann nimm uns doch gern mal in die Zeit mit, wo der dann ein Jahr wurde, sich das erste Mal übergeben hat und wie sich die Emetophobie ganz konkret in deinem Alltag dann mit einem kleinen Kind gezeigt hat. Wie hat sie dein Leben eingeschränkt oder welche Situationen mit kleinem Kind hast du vermieden? Also vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen zurückgehen in diese Zeit.
Ja, also mein Sohn war gerade ein Jahr alt. Wir hatten ein Babyfon mit Kamera und dann sehe ich, wie er sich hinsetzt im Bett und sehe und höre gleichzeitig, wie er sich halt erbricht. Und da ist für mich wirklich so eine kleine innere Welt zusammengebrochen, weil wie gesagt, natürlich ist mir bewusst, dass das passieren kann, aber es ist dann halt passiert und wusste aber, du kannst ja jetzt nicht einfach auf dem Sofa sitzen bleiben und beim Kind sich selbst überlassen, um Gottes Willen. Also geht man natürlich hin und kümmert sich um Macht und tut. Aber von diesem Moment an war diese Realität einfach so anders. Und das Schlimme war, das ist dabei nicht geblieben. Das war eine ganz schlimme Zeit für uns alle, weil mein Sohn hat dann 4 Wochen lang oder sogar noch länger, fast jede Nacht musste der sich erbrechen oder hat ganz viel gewürgt. Und wir wissen bis heute nicht, was das war. Also keiner konnte uns das sagen, weil ich bin nicht krank geworden, mein Ex-Mann ist nicht krank geworden. Niemand in seiner Umgebung hat sich irgendwie angesteckt. Es war immer nur nachts, es war nie tagsüber. Tagsüber war alles gut und ich hatte nachher schon wirklich Panik, wenn die Sonne unterging. Und ich mir dachte, gleich geht's wieder los. Was ist da los? Warum ist das so? Wir waren beim Arzt, wir waren im Krankenhaus, wo das auch passiert ist, in Anführungsstrichen, Gott sei Dank, weil man kommt sich ja nachher schon vor, als ob man da sich reinsteigert. Ja. Weil man halt die Emetophobie hat, denkt man ja immer, vielleicht reagiere ich über. Vielleicht würde eine Mutter, die das nicht hat, das ganz entspannt alles sehen. Vielleicht bin ich das Problem.
Ja.
Aber es war wirklich schlimm. Das war wirklich schlimm. Und irgendwann hat es einfach aufgehört. Und keiner weiß bis heute nicht, was das eigentlich war. Mhm.
Wie hat dann der Kleine das verkraftet? Ist ja für den auch anstrengend. Oder hat er das einfach gemacht und dann weitergeschlafen?
Ja, der hat das gemacht. Und dann war, kann ich jetzt gar nicht sagen, dass ihn das groß irgendwie erschüttert hätte.
Mhm. Also auch keine Schmerzen oder so, dass man irgendwie denkt, ach, das hat Koliken oder so, sondern einfach nur, das musste raus und dann war es gut.
Ja, nee, das stimmt so auch nicht genau, jetzt wo ich mich da jetzt so, sicherlich, Kinder sind dann auch weinerlicher, logischerweise. Und als wir im Krankenhaus waren, da hat er auch sehr viel geweint, wenn ich da jetzt mich nochmal dran erinnere, er hat da sehr viel geweint und geschrien. Darum sind die dann zu der Zeit davon ausgegangen, dass er eine Zöliakie haben könnte. Das ist so ein typisches Alter, wo Kinder sowas dann manifestieren, weil sie dann ja auch längere Zeit schon Beikost bekommen oder schon mehr essen als nur die, nicht mehr nur von Muttermilch leben. Er hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt. Er musste dann ein halbes Jahr lang auch glutenfrei leben, um das auszuschließen. Aber irgendwann hat sich das so verlaufen und dann ging es auch wieder.
Mhm.
Aber das war so das erste Mal und dann direkt so heftig.
Ja.
Das war schon wirklich
eine große Probe, ne?
Ja. Also da habe ich auch wirklich abends teilweise, es war im Sommer, es war sehr warm zu der Zeit, auf dem Balkon mit ihm gesessen nachts, weil ich dachte, ich bin lieber immer draußen, wenn mir schlecht geht. Da fühle ich mich irgendwie freier, da fühle ich mich besser und dachte, vielleicht geht es ihm dann auch so, wo ich dann auch wirklich gesessen habe und einfach nur geweint habe, weil ich ich schaffe das einfach nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Und dann kommen mir auch so Schuldgefühle, weil man sich denkt, meinem Kind geht's schlecht. Ich habe gar kein Recht, dass es mir jetzt schlecht geht. Ich muss stark sein, ich muss ihm ja vermitteln, dass alles in Ordnung ist und alles gut wird. Und ich glaube, das habe ich auch weitestgehend geschafft. Aber man hofft ja dann immer, dass das Außen nicht so mitbekommt, wie es im Inneren eigentlich aussieht. Dass man da eigentlich richtig am Limit ist und eigentlich schon über die Grenze gegangen ist, schon lange, lange, lange.
Wie sah es denn in deinem Inneren aus?
Ja, schlimm, ganz schlimm. Man hat Schuldgefühle, man hat Angst ums Kind. Man hat Angst um sich selbst, weil man immer denkt, was ist, wenn ich doch noch krank werde, wenn es mich doch noch trifft, dann denkt man, mein Gott, wie egoistisch bist du eigentlich? Deinem Kind geht es schließlich schlecht. Und das dann Menschen zu vermitteln, die das ja auch mitbekommen von außen, ist einfach quasi unmöglich. Zu sagen, ich übernehme die Verantwortung und ich bin da und ich mache, was ich kann, aber dennoch habe ich diese panische Angst gleichzeitig auch in mir. Deswegen mache ich mir nicht weniger Sorgen um mein Kind.
Ja.
Meinen Kindern gehört meine ganze Liebe, meinen Kindern gehört mein ganzes Herz und trotzdem sind sie gleichzeitig auch mein größter Trigger. Und das geht mit so großen Schuldgefühlen einher, was das Ganze nochmal wieder schlimmer macht. Und auch irgendwo man Sorge hat, dass man dann als schlechte Mutter dasteht oder das Recht aberkannt bekommt, dass man eine gute Mutter ist. Besonders, wenn man auch noch alleinerziehend ist, wo man ja häufig noch mehr das Gefühl hat, bessere Leistungen bringen zu müssen, noch eine bessere Mutter zu sein, mehr zu kompensieren.
Aber von außen ist halt echt schwer zu verstehen, ne? Deshalb machen wir ja auch diesen Podcast.
Und ich glaube, gerade als Mutter, weil man ja dann auch immer diesen hohen Anspruch an sich hat, ich muss da sein, ich habe da diese Rolle, die ich 24/7 zu erfüllen habe. Und kann es aber eigentlich nicht, tu es aber trotzdem.
Ja.
Das macht ja auch was mit einem so, ne?
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer denkt, ja, aber im Grunde genommen hast du das doch dann 4 Wochen lang immer wieder und wieder erfahren, also so nach der Expositionstheorie, ja, also immer wieder dich dem Thema auseinandergesetzt, dann müsste doch irgendwann weggehen. Dann müsste doch dein Gehirn irgendwann verstehen, ist doch gar nicht gefährlich. Und das ist ja das, weshalb ich auch glaube, dass Exposition alleine häufig nicht hilft, weil sonst wäre das ja bei dir vielleicht auch passiert. Ne?
Ja, die Idee hatte ich damals auch, dass das vielleicht darüber besser werden könnte. Es war auch zeitweise so.
Ich glaube, das ist ein Schaf, oder?
Entschuldigung.
Du bist ländlich.
Meine Uhr blöckt. Die macht jede Stunde ein anderes Tier.
Okay.
Entschuldigung.
Das ist auch süß.
Wo war ich denn jetzt? Ah, genau. Ja, es war auch tatsächlich so, dass es zwischenzeitlich besser war innerhalb dieser 4 Wochen, dass ich da besser mit umgehen konnte, hat aber für die Zeit danach nichts gebracht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass dann ein halbes Jahr später hatte man so dann tatsächlich mal Magen-Darm, dass es dann irgendwie besser gewesen wäre. Also das kann ich wirklich für mich persönlich jetzt nicht bestätigen. Ich hoffe, dass es Menschen gibt, bei denen das so ist. Ich gehöre leider nicht dazu.
Ja. Wie ist es denn dann weitergegangen? War das schon so der Wendepunkt, wo du gedacht hast, du müsstest was verändern? Oder da gab es noch eine Zeit dazwischen, ne? Hast das erst nochmal so durchgestanden und funktioniert, oder?
Genau. Man hat es durchgestanden, man hat funktioniert. Man ist Mama von einem Baby und räumt sich halt selber nicht wirklich Zeit ein und verdrängt ganz viel, weil man funktioniert ja trotzdem irgendwie noch. Und dann hatte ich ja auch noch zu dem Zeitpunkt meinen Mann an meiner Seite, der damit ja immer sehr, sehr, sehr entspannt umgegangen ist und da auch wirklich eine große Stütze für mich war, kann ich gar nicht anders sagen. Und dann, ja, dann ist diese Situation vorbei und man verdrängt, vergisst so ein Stück weit, wie schlimm es wirklich war und versucht so seinen Alltag wieder irgendwie hinzukriegen, bis dann der nächste Vorfall kommt.
Ja, Kira, zwischen diesen Vorfällen hat das auch deinen Alltag belastet oder hast du dir gar keine Gedanken gemacht?
Also ich mache mir immer Gedanken.
Immer. Ja.
Okay. Immer. Wenn man denkt irgendwie so, also ich denke mir immer, das ist ja völlig logisch, aber ist es natürlich nicht für Menschen, die das nicht haben oder nicht kennen. Doch, man macht sich immer die Gedanken, aber wenn man so vergleicht in so einer Akutphase, ist man vielleicht bei der Intensität dieser Gedanken bei einer 8 bis 10 und im Alltag ist man dann so bei einer 4 bis 5, so würde ich vielleicht eher sagen. Aber die Gedanken sind immer da. Man macht sich immer Gedanken, wo gehe ich
was
hin?
Was waren die Alltagssituationen? Genau. Welche Situation hast du vermieden oder wo hast du dir diese Gedanken gemacht? Also darf er im Kindergarten oder?
Ja, da war er ja noch eins. Da ist er noch irgendwo hingegangen. Da war er noch bei mir. Aber dann fängt es ja schon an, wenn Besuch kommt und die sagen, ja, ich habe mich letzte Woche mal übergeben, aber jetzt geht es mir wieder gut. Darf ich dein Baby mal auf den Arm nehmen? Nein. Das für mich, tut mir leid. Oder Kinder nehmen mir auch einfach gerne alles in den Mund. Und ja, da dann nicht immer zu sagen, nein, darfst du nicht, lass das, weil man weiß ja auf der anderen Seite auch, wie wichtig das ist, dass sie das auf diese Art und Weise ihre Wahrnehmung schulen und so weiter, ist mir ja auch völlig bewusst. Trotzdem ist dann da einfach die eine Kira, die das weiß, wie wichtig das ist für Kinder und das zulässt in einem bestimmten Rahmen und die andere Kira, die am liebsten sagen würde, nein, du sabberst jetzt nicht an diesem oder jenem Gegenstand rum, möchte ich einfach nicht oder einfach den inneren Drang hätte, alles vorher einmal kurz zu desinfizieren, was ich natürlich nicht getan habe, aber dieser Drang ist dann schon da und diese Gedanken, hoffentlich geht's gut, hoffentlich wird er jetzt nicht krank, hoffentlich haben wir jetzt nicht morgen einen Magen-Darm-Infekt, weil er jetzt da und daran genuckelt hat, so Horrorszenario, als er dann so alt war, dass er im Einkaufswagen sitzen konnte und ich gucke kurz nicht hin und er sabbert dann diesen Griff da an und ich denke mir, oh mein Gott, den haben so viele Menschen angefasst, habe ich echt überlegt, da so einen Schutz für zu kaufen. Heute denke ich mir, oh mein Gott, Kira, ehrlich, aber das waren dann so
damals Situationen. Damals hast du das gedacht, ja.
Ja, und ich kann auch jeden verstehen, der so denkt, wirklich. Ich kann es wirklich verstehen.
Ich verstehe das auch. Ja. Ich verstehe das auch, aber ja, es gibt einen Weg, da ein Stück weit wieder von wegzukommen. Ne?
Ja, andere Mütter sagen, ja, aber damit, die müssen doch mal, Immunsystem muss doch gestärkt werden. Und ich denke mir, ja, ich weiß, aber nee, bitte nicht.
Und wie viel Energie hat dich das damals gekostet, so jeden Tag? Wenn man das überhaupt so.
Also ich kann das aus dieser Zeit, wo ich in Anführungsstrichen nur meinen Sohn habe, hatte gar nicht mehr so reproduzieren. Ich weiß, dass das definitiv immer da war. Aber wenn ich diesen Sprung einmal machen darf, so richtig, richtig intensiv und kaum auszuhalten, war es dann eher als ich noch ein zweites Kind dazu gekriegt habe.
Okay, dann lass uns doch da mal hingehen, genau.
Genau, weil dann war es ja so, man hatte dann schon seinen Sohn, der ging dann auch schon zur Tagesmutter und später dann in den Kindergarten und schleppt so alles Mögliche mit nach Hause, was man sich so vorstellen kann als an Erkrankung. Und man hat ein Baby zu Hause, man schläft noch weniger, man ist ja sowieso irgendwann nervlich, ja, strapaziert, möchte ich mal sagen. Einfach schon, ich glaube aber einfach jede Mutter oder alle Eltern, ich will von Müttern immer sprechen.
Papas natürlich auch.
Sind dann irgendwo eh schon ja nicht mehr so stabil in sich, wie sie vielleicht mal waren. Man hat einfach nicht mehr so viele Ressourcen körperlich und psychisch, auf die man zurückgreifen kann. Und man hatte eine zweite Schwangerschaft. Ja, man hat andere Herausforderungen. Und da weiß ich, als wenn ich dann in den Kindergarten gekommen bin, Kindergarten ist ja sowieso so ein riesiger Trigger für Menschen mit Emetophobie, da hängt da dieses Schild, Magen-Darm, ist im Kindergarten.
Das berühmte Schild, ja.
Und ich möchte dann am liebsten mein Kind nehmen und sagen, tschüss, wir gehen, wir kommen dann erst wieder, wenn das hier nicht mehr rumgeht. Macht man dann aber auch nicht, weil ja, kann man halt einfach nicht machen. Ich kann ja jetzt nicht jedes Mal, wenn da ein Schild hängt, mein Kind wieder mit nach Hause nehmen. Da hängt ja immer irgendein Schild. Aber diese Sorgen, die man dann hat und diese Gedanken, die man hat, die waren dann wirklich für mich so vereinnahmend, dass es echt Phasen gab, wo ich an nichts anderes mehr denken konnte, außer wie kriege ich meine Kinder ernährt, wie sorge ich dafür, dass es denen gut geht, dass sie sich geliebt fühlen. Aber alles andere drehte sich nur noch und hundertprozentig darum, hoffentlich wird keiner von den beiden krank, hoffentlich muss ich heute Nacht keiner übergeben, hoffentlich werde ich nicht krank. Was kann ich tun, damit das nicht passiert? Was mache ich, wenn das passiert? Wie gehe ich dann damit um? Und das hat mich irgendwann so vereinnahmt und dann habe ich gemerkt in kürzester Zeit, dass ich gar keine Freude mehr daran hatte, gar keine Freude mehr empfunden habe. So gar nicht mehr. Obwohl ich so unbedingt Mutter werden wollte und meine Kinder so über alles auf dieser kompletten Welt liebe, trotzdem habe ich keine Freude mehr empfunden. Nur noch Angst. Da war nur noch die Angst. Und dann habe ich dich gefunden.
War das für dich der Punkt, also wirklich ganz, 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 ganz fertig nach allem? Du hast alles geschafft. Eigentlich würde man sagen, Mensch, wow, ne, Mama, Kind 1, Mama, Kind 2, zwei Schwangerschaften geschafft, so viel geschafft. Aber es hat dich halt unglaublich viele Ressourcen gekostet, ne?
Ja, und das merkt man erst später, ne? Das merkt man erst dann, wenn man keine mehr hat oder kaum noch welche hat. Und dann, glaube ich, ist der Punkt, wo bei manchen oder bei vielen dann so ein Wendepunkt ist, das muss ja gar keine, wenn man jetzt keine Emetophobie hat, hat man vielleicht andere Probleme.
Ja.
Ne? Keine Ahnung, kann gut sein. Und bei mir war es halt einfach dann der Punkt, wo sich diese Angst so ganz fies den Weg nach oben gebahnt hat und gedroht hat, alles einfach so zu vereinnahmen. Ich habe dir mal die Geschichte erzählt, als mein Vater in Hamburg im Krankenhaus lag und wir uns alle große Sorgen gemacht haben. Ja. Und ich mir sicherlich auch große Sorgen. Ich liebe meinen Papa sehr und ich habe mir große Sorgen gemacht. Und am Tag vor seiner OP hing ja wieder dieses Schild. Ich hatte Geburtstag an diesem Tag und ich habe keine Freude über meinen Geburtstag gehabt. Ich hatte kaum noch Gedanken für darüber, wie es meinem Vater geht. Da schäme ich mich zu Tode darüber, weil ich mir natürlich Sorgen um meinen Vater mache, wenn der operiert wird. Aber ich wollte am nächsten Tag zu ihm fahren, nach Hamburg. Da wurde operiert mit meiner Tochter im Zug. Und ich konnte nur daran denken, wie überlebe ich diese Zugfahrt? Hoffentlich übergibt die sich nicht, während ich in diesem Zug sitze. Und weil das war alles, woran ich gedacht habe.
Ja, und das nochmal zur Vertiefung, weil du das Schild im Kindergarten gesehen hast.
Genau, nur wegen
nicht, weil Schild. In deiner Familie schon Magen-Darm rumging, sondern weil es ein Schild im Kindergarten gab. Ja. Und du bist, und da muss ich ja sagen, du hast meinen höchsten Respekt, Kira, das weißt du. Du hast das Kind im Kindergarten gehabt, du bist mit dem Kind, du hast dich in den Zug gesetzt, du bist diese, ich weiß nicht, 4 Stunden Fahrt oder wie lange man dahin fährt, nach Hamburg gefahren. Du hast das alles gemacht. Also du bist immer wieder und immer weiter in diesem funktionierenden, funktionalen Betrieb übergewechselt. Du hast das alles gemacht mit hohem Respekt, trotz dieser Gedanken, dieser, fast Zwangsgedanken, würde man heute sagen. Ja. Ne?
Und das war der Punkt. Da gibt es auch noch Fotos von diesem Morgen, wie ich Geburtstag habe und meine Kinder bei mir im Bett sitzen und ich einfach aussehe wie jemand, der weiß ich nicht, der gar nicht da ist. So, ne? Und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass man sich so lange darauf freut, Kinder zu haben, dass man, man hat Geburtstag, der Papa ist krank, man hat so viele Gedanken im Kopf, die einen eigentlich beschäftigen sollten, die einen natürlich auch trotzdem beschäftigen, aber immer wieder überschattet werden und immer wieder vereinnahmt werden, weggedrängt werden durch diese Angst. Und dann fühlt man fühlt sich dann einfach auch so schuldig, man fühlt sich so schlecht, weil man sich denkt, du bist so undankbar und du bist so undankbar deinen Kindern gegenüber, diesem Privileg, überhaupt Mutter geworden zu sein. Das ist ja leider auch Gottes nicht jedem vergönnt. Und dann deinen Eltern gegenüber, die so viel für dich getan haben und du sitzt hier und denkst nur über dich nach. So, ne? Und dann diese Schuld befeuert das Ganze nochmal umso doller.
Ja, das spürt man auch jetzt, wo du das erzählst, ne? Dieses Thema Schuld und Scham, wie das so da reinspielt, ne? Oder das halt wie so ein noch zusätzliches Druckmittel draufsetzt, ne?
Ja, absolut. Also ist bis heute auch eins der größten Themen dann neben der Angst ist dann diese Scham und diese Schuld, ne? Aber ja, ich bin gefahren und ich bin auch sehr stolz drauf.
Ja, finde ich auch. Das müssen wir auch nochmal sagen. Das sage ich auch immer wieder in der Praxis. Wenn ihr was tut, wo ihr sozusagen der Angst begegnet, ja, und ihr macht das, dann sagt euch selber Respekt, dass ich das getan habe, Respekt, dass ich so mutig war, und belobigt euch selber, damit das auch bei euch im Inneren ankommt. Das ist ganz wichtig. Und nicht sagen, ach ja, ist doch normal, dass man mit dem Zug fährt. Ja, habe ich halt geschafft, hätte man ja auch schaffen müssen. Nee. Damit spielt ihr das so runter. Ihr müsst euch wirklich wichtig, richtig dafür beloben und das wertschätzen, diese eigene Wertschätzung. Weil von außen kommt die nicht so häufig, weil die anderen das nicht wahrnehmen, was man da geleistet hat. Ne?
Und ich bin auch froh, dass ich gefahren bin, weil ich bin ja nicht in den Urlaub gefahren, sondern ich bin ja zu meinem Vater gefahren.
Zum Papa,
Ich bin heute noch super froh, dass wir das gemacht haben, weil es am Ende auf eine ganz skurrile Art und Weise ein wirklich schönes Wochenende war, weil wir einfach da als Familie waren und für ihn da sein konnten und er hoffentlich auch dann gemerkt hat, wie wichtig das alles er für uns ist. Und das war mir im Nachhinein auch bis heute noch einfach total wichtig, dass wir das alle als Familie dann auch so hingekriegt haben. Ne?
Jetzt haben wir sehr viel über dieses Ereignis gesprochen. War das so der Auslöser für dich zu sagen, jetzt muss ich was verändern, ich muss mein Thema angehen, auch wenn ich mich da sonst immer so durchschlängeln konnte?
Ja. Ja, absolut. Das war so eine ganze Phase. War ja nicht nur dieses eine Ereignis, das war ja dann schon Wochen vorher, baute sich das so auf. Ne? Und dann kommt der Herbst, das war im Oktober, dann kommt der Herbst, der Winter ist sowieso immer eine sehr schwierige Zeit, weil dann die ganzen gefühlt Magen-Darm-Infekte nur so sprießen in den Kitas und im Kindergarten. Und das ist sowieso was, wogegen man, also ich persönlich für mich, sehr angucke und da habe ich gedacht, ich weiß nicht, wie ich durch diesen Winter kommen soll, wenn ich mir jetzt keine Hilfe hole. Ehrlich nicht.
Das war 2022, oder? 2021, irgendwie sowas?
Ja, 22 war das, ja. Genau, und dann habe ich den Kurs bei dir ab November oder Dezember gemacht. Ja, auch, muss ich nochmal sagen, mithilfe meiner Eltern. Ja. Das ist mir auch ganz wichtig, dass die das auch ernst genommen haben und auch dann verstanden haben, wie schlecht es mir wirklich geht. Und diesen Support von meinem damals Mann und meinen Eltern zu haben, dass das auch einfach ernst genommen wird.
So, ja.
Und das hat auch echt geholfen dann zu der Zeit.
Du hast den Kurs gemacht. Dieser Kurs, da kann man sich ja andere Podcasts auch zu anhören. Da müssen wir vielleicht jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Der geht halt über 6 Wochen, bleibt ein halbes Jahr offen, ist ein Online-Kurs in Kombination mit Einzelthemen oder mit Einzelterminen. Also wer sich dafür interessiert, dann stellen wir unten so einen Link in die Caption oder guckt einfach auf meiner Webseite nach, weil mich würde ganz sehr interessieren, was sich für dich, also oder es sei denn, du möchtest was über den Kurs erzählen, aber ansonsten würde mich interessieren, was hat sich verändert, wenn du heute zurückblickst? Also wenn du die Entwicklung heute ansiehst, was ist heute vielleicht im Alltag bei dir anders oder wie gehst du heute mit Unsicherheiten um? Ich wollte dich da jetzt nicht abbügeln, aber...
Nein, völlig in Ordnung. Ich muss nur gerade überlegen, weil das ja auch schon so lange her ist und viele von den Inhalten, die gehen so in den Alltag über. Also irgendwie, diese Übungen habe ich immer wieder gemacht. Also ich habe verschiedene Module mit verschiedenen Übungen, mit verschiedenen Reisen, mit verschiedenen Gedanken, Ansätzen und so weiter. Und ich bin ja selbst Therapeutin, Ergotherapeutin, aber bin ja auch super offen für sowas und habe die wirklich so in meinen Alltag integriert. Also ich habe verschiedene Ansätze hier bei mir in der Wohnung heute noch hängen und gucke mir die zwischendurch an. Ja, diese Schnecke habe ich hier, heißt sie auch Schnecke? Ich nenne sie Schnecke.
Doch, ja, wir haben sie immer Schnecke genannt und ich habe tatsächlich jetzt in der Zwischenzeit eine Patientin hat mir eine Schnecke gemalt. Ich habe sogar eine deutsche und eine englische. Ich schicke dir die. Das ist nämlich ganz schön, weil die immer gesagt hat, du sprichst immer von einer Schnecke, aber das ist doch irgendwie gar keine Schnecke, das ist doch nur ein Kreis.
Ja, genau. Also ich hab mir die selber auch aufgemalt oder gezeichnet und mir in die Innenseite von meinem Küchenschrank geklebt. Und morgens, wenn ich dann Brote schmiere, dann gucke ich mir die regelmäßig an und fühle dann mal so hin. Wir haben damals ja auch verschiedene Situationen herausgearbeitet, die wir dann mehr oder weniger dafür verantwortlich machen konnten oder den Startschuss sozusagen für die Emetophobie gefunden haben. Damit habe ich viel gearbeitet, immer wieder im Alltag durchgegangen. Wenn mir nicht gut geht, habe ich unsere Affirmationen, bin ich durchgegangen. Das mache ich heute noch, wenn ich in Stresssituationen komme. Aber das sind alles Sachen, die haben sich so in meinen Alltag integriert.
Aber wunderbar, oder?
Ja, so soll es ja auch eigentlich sein. Ne? Ja. Weil 6 Wochen Kurs ist toll, aber wenn man das nicht nachher weiter verfolgt, dann flacht dieser Effekt halt irgendwann ab. Ne? Darum muss man dranbleiben. für sich raussuchen, was hat mir am meisten geholfen.
Genau.
Und dann da weitermachen einfach.
Ja.
Und das immer wieder rauskramen, wenn es nötig ist.
Ja, es ist hart, ja, es ist anstrengend und man zweifelt. Aber dennoch überwiegt die positive Seite bei weitem, die Freude, die man an den Kindern hat, die Liebe, die da ist, die Verbindung, die da ist, dieses Glück darüber zu haben, dass man zwei gesunde Kinder hat und die aufwachsen sehen darf, dass man da einfach jeden Tag zusammen ist und Herausforderungen zusammen bewältigt, ist einfach so viel Mehrwert und so viel präsenter ja auch jeden Tag als diese Angst. Die ist zwar da, aber mit der lebt man irgendwie, die ist irgendwie da, die muss man irgendwie so akzeptieren, dass sie da ist, aber die überschattet das Ganze jetzt nicht. Dafür ist der Rest einfach zu schön. Und ja, ich hoffe einfach für die Menschen, die diesen Wunsch in sich tragen, dass sie das schaffen, diesen Weg zu gehen und das erleben dürfen. Und da kann ich auch nur zu sagen, selbst wenn dann der Weg nicht so verläuft, wie man es geplant hat, wie in meinem Fall, dass man dann irgendwann ohne Partner das die meiste Zeit bewältigt, selbst dann wird man feststellen, dass man das schaffen, dass man das kann. Und das gibt einem dann auch wiederum ein ganz gutes Gefühl, denn durch die Trennung habe ich ja auch eine ganz große Vermeidungsstrategie verloren. Also mein Ex-Mann war ja auch zusätzlich daneben, dass er noch mein Mann war, war ja auch irgendwo eine Kompensationsstrategie von mir. Und durch ihn konnte ich ja auch viele Situationen vermeiden. Das weiß er auch, das wird er wahrscheinlich auch genauso unterschreiben. Aber da habe ich natürlich auch gedacht, jetzt geht der, jetzt zieht er aus. Super, was mache ich denn jetzt, wenn die Kinder krank werden? Das war natürlich nicht der erste Gedanke, aber es war auch ein Gedanke. Und dann kommt man in die Situation, die Kinder werden krank und man sitzt dann da. Aber man handelt und man tut es einfach, weil es der Job ist, weil man es einfach macht. Und dann wächst man halt auch über sich hinaus und merkt, wow, das kann ich, das schaffe ich, ich kriege das hin, wenn ich muss. Und wenn man dann aber merkt, dass man an seine Grenzen kommt, da kann ich dann wieder nur empfehlen, sich das Dorf zu bauen, nicht sich zu schämen, um Hilfe zu bitten. Ich habe auch meinen Ex-Mann um Hilfe gebeten. Und ihn gebeten, bitte komm vorbei, nachts, als beide Kinder krank waren. Ist völlig in Ordnung, kann jeder so machen und ist kein Zeichen von Schwäche. Ich würde eher sagen, ein Zeichen von Stärke, dass man sagt, ich brauche da Hilfe und sich die dann auch holt.
Deshalb, was wir da bearbeiten, ist ja im Prinzip, natürlich gibt es manchmal ein ursächliches Ereignis oder auch mehrere, die sich so eingebrannt haben. Aber häufig ist das, was dann über die Jahre passiert, eine Konditionierung. Also wie der Pavlosche Hund, ja. Man hat sich konditioniert auf, da sagt einer, Kinder sind krank und zack, reagiert man so.
Ja.
Und das, was man lernen darf, ist, diese Konditionierung ja aufzulösen und eine andere dagegen zu setzen, ne? Und natürlich ganz viel Nervensystemarbeit, ne? Zu gucken, wie komme ich in meine Ressourcen, was kann ich machen, um mein Nervensystem grundsätzlich runterzufahren, aus dem Stress rauszugehen, ne? Und das sind Sachen, das ist eine Lebensarbeit, ja. Das darf einen ein Leben lang begleiten. Und ich bin ganz glücklich und sehe das auch mit dem Augenzwinkern, weil es ja immer mein Tipp: Macht euch die Übungen, die euch besonders gut tun, klebt ihr euch in den Küchenschrank, weil den braucht ihr einfach nur aufzumachen und dann habt ihr die. Wenn ihr euch die irgendwo im Handy ablegt und 3 Jahre später wisst ihr nicht mehr, wo das ist. So ungefähr.
Genau.
Ja. Jetzt haben wir doch über den Kurs gesprochen. Ja, aber wie schön, dass du das teilst, ja. Ja, wie ist es denn heute, wenn deine Kinder krank werden? Wie gehst du da heute mit um?
Die Situation hatte ich schon länger nicht mehr. Traue es mir gar nicht auszusprechen. Aber letztes Jahr war mein Sohn krank und war auch eine ganz, wieder mal so eine skurrile Situation. Es war auf einer Beerdigung und er kam rein in die Kirche und ich sah ihn und ich kenne ja meine Kinder und ich bin da ja auch dann natürlich extrem sensibel für und ich wusste, als ich ihn gesehen habe, das ist nicht gut. Da passiert gleich was. Und hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen verrückt an, aber man riecht es ja auch. Also wenn Kinder sowas haben. Und ich habe direkt gesagt, oh Mann, der muss sich gleich übergeben. Und wir saßen in dieser Kirche und wir mussten noch was vorlesen. Vorne, zusammen. Wir waren alle furchtbar traurig, weil es war die Beerdigung von meiner quasi Oma, von meiner Oma. Also ich ist immer von meinem Ex-Mann, aber für mich ist sie meine Oma gewesen. Und seiner Uroma, er war einfach auch sehr traurig. Und dann ist der Punkt, dann fragt man sich ja, was mache ich denn jetzt? Oh Gott. Und da war ich so damit beschäftigt, mir Sorgen darüber zu machen, dass das in dieser Kirche passieren könnte, dass ich gar nicht so viel Angst haben konnte, weil ich von so vielen anderen Dingen überlagert war, sozusagen. Er musste sich dann auch tatsächlich übergeben. aber bei meinem Ex-Mann im Auto und nicht bei mir. Aber dennoch habe ich ihn dann nachher mit nach Hause genommen und musste dieses Wochenende damit ihm irgendwie dann überstehen. Aber das habe ich dann ehrlich gesagt ganz gut hingekriegt, indem ich mir dann auch wieder unsere Übungen durch den Kopf abgehen lassen, die Affirmationen durchgegangen bin. Und für mich ist diese Angst davor, dass es passiert, schlimmer, als wenn es passiert ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn ergibt.
Ja, das ist so. Das ist die Angst vor der Angst, genau.
Die Angst vor der Angst ist so viel schlimmer, als, also wenn es passiert, bin ich erstmal in einer Schockstarre, aber dann kommt man wieder in dieses Funktionieren, weil man hat ja einfach keine andere Wahl. Ich kann nicht gehen und sagen, ja, überlasse ich jetzt dir selber hier, ciao. Ich war das Wochenende alleine mit den beiden zu Hause und dann kommt man einfach ins Funktionieren in irgendeiner Art und Weise. Und da habe ich dann durch den Kurs und durch unsere Gespräche, die wir nachher auch noch geführt haben, und durch meine gute Freundin, die auch betroffen ist von der Emetophobie, einfach dann auch gelernt, damit umzugehen, und hoffe und glaube auch, dass ich meine Kinder das nicht spüren lasse. Also die sagen schon ganz klar, wenn sie sich übergeben, Papa ist halt deutlich entspannter als Mama. Da komme ich aber auch niemals dran an dieses Level, was der da an den Tag legen kann. Aber trotzdem mache ich ihnen keine Angst. Und das ist ja mein Hauptziel, dass sie sich trotzdem von mir auch beschützt und behütet fühlen in dem Moment und nicht dann noch denken, oh Gott, jetzt muss ich mich um Mama kümmern, weil mir schlecht ist. Denn das will ich auf gar keinen Fall. Und glaube aber auch wirklich nicht, dass das bei den Kindern so ankommt.
Es ist ja häufig so, also das ist ja auch immer ein Gespräch im Erstgespräch. Und was ist die Erwartungshaltung vom Patienten? Ne? Die Erwartungshaltung von manchen ist halt, ach, das soll einfach weg sein. Und wenn man die Podcast-Reihen gehört hat, gibt es das auch. Dass bei Menschen sagen, also wenn man sich die Folge mit Florian anhört, der halt sagt, das betrifft mich heute noch 0,5%, ansonsten mache ich mir null Gedanken darum. Fliege, esse und mache alles wieder wie früher. Aber die Bandbreite ist halt sehr groß. Und das ist mir halt auch wichtig, das hier im Podcast so ehrlich und offen und auch mit dir zu zeigen. Ne? Also die Angst ist nicht weggezaubert, aber der Umgang damit ist vielleicht ein anderer. Ne?
Ja, absolut. Also weg nicht. Ich mache mir auch heute Gedanken darüber. Die Gedanken sind mein ständiger Begleiter. Aber sie begleiten mich und sie dominieren mich nicht mehr so wie früher. Und sie drücken nicht meine komplette Stimmung und mein ganzes, mein Frohsinn, mein Glück ist davon nicht mehr so überschattet. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich bin nicht mehr diese Angst. So.
Ja, die ist halt da.
Die ist da, aber die darf auch dann mal weg sein und die darf auch einfach mal gehen. Und ich habe dir ja früher auch erzählt, manchmal auch echt so Sachen gemacht, weil ich dachte, wenn ich jetzt das und das mache, dann passiert das nicht. Völlig zusammenhangslosen Kram. Und das mache ich aber heute nicht mehr. Also ich merke, da kommt dieser Gedanke, der sagte mir dann, ach, ich weiß nicht, ist mir echt peinlich dazu sagen jetzt, aber ich haut mal einfach raus. Weiß ich nicht, wenn ich heute Abend die Betten beziehe, dann übergibt sich heute Nacht jemand, weil die Betten sind frisch bezogen. Macht überhaupt gar keinen Sinn, hat gar keine Kausalität, ist mir völlig bewusst. Ich bin selber Therapeutin, also ich weiß, wie unsinnig das ist. Und trotzdem habe ich diesen Gedanken. Aber wir beide haben dann zusammen erarbeitet, der Gedanke darf sein. Ich verachte mich da nicht für. Ich sage da nicht, mein Gott, Kira, wie verrückt bist du eigentlich? Ich sage mir dann, Kira, das ist deine Angst. Das hat nichts miteinander zu tun. Beziehe jetzt dieses Bett. So, und dann beziehe ich dieses Bett. Und dann am nächsten Tag wache ich auf, es ist nichts passiert und ich denke mir, siehst du?
Ja.
Siehst du.
Aber das sind Zwangsgedanken, die zu Zwangshandlungen kommen können. Und das ist wirklich, also dieses OCD, das ist nicht zu unterschätzen. Ich habe tatsächlich Patienten, die sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass das nicht auch dazu gehört. Also diese Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Nein, das gehört eigentlich erstmal nicht zu einer Emetophobie. Das setzt sich dann noch oben drauf und das ist nochmal ein anderes Thema. Und deshalb, wenn du das schon gut, also wenn du sagst, das kommt noch, aber ich kann ihm dann Hallo sagen und ihn ziehen lassen und machst dann trotzdem anders, das ist super richtig, ja.
Aber auch eigentlich erst, seitdem wir gearbeitet haben miteinander.
Ja.
So, dass das auf jeden Fall auch nicht mehr diesen Einfluss dann hat auf den restlichen Tag. Dass man denkt, oh Gott, jetzt habe ich das und das gemacht, jetzt könnte das und das daraus passieren. Und es ist auch überhaupt nicht leicht, darüber zu sprechen, weil man denkt dann sofort, die Leute, die jetzt zuhören, die halten einen dann für nicht ganz zurechnungsfähig, ne? Weil man solche Gedanken halt mit sich rumschleppt. Aber also ich arbeite halt immer sehr wertfrei mit meinen Patienten. Ich finde, wenn ich was denke, da kann ich ja nichts für. Das habe ich mir ja nicht ausgesucht, so, ne? Und Denken und Handeln sind ja nochmal zwei ganz verschiedene Paar Schuhe.
Genau.
So.
Puh.
Mhm.
Dann hat sich ja in den letzten Jahren auch einiges privat bei dir verändert. Du bist heute alleinerziehend. Glaubst du, dass das für deine persönliche Entwicklung auch eine Rolle gespielt hat?
Ja, absolut. Mhm. Also ich bin absolut nicht mehr die gleiche wie vor 3 Jahren.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber wir haben im Anfang März 2023 hatten wir nochmal ein Gespräch nach dem Kurs, ein Abschlussgespräch. Mhm. Und da hast du zu mir gesagt, ich soll zu meinem damaligen Mann gehen und ihm sagen, dass ich mehr Unterstützung brauche im Alltag und dass ich daraus mehr Ressourcen schöpfen kann, um dann auch noch besser mit dieser Angst umgehen zu können.
Mhm.
Und ich glaube, es war am nächsten Tag tatsächlich, es war ein Freitag, als wir gesprochen haben. Ich merke mir sowas immer mit Wochentagen, warum auch immer. Und samstags hat mein Mann mir dann eröffnet, dass er nicht mehr weiß, ob er das alles noch so kann und ob das so weitergeht mit uns und so. Und ich bin so dankbar, dass wir vorher dieses Gespräch hatten und dass wir vorher diesen Kurs gemacht haben. Der hat mir auch in dieser Zeit sehr geholfen, weil es ja auch einfach, wie du schon sagtest, ums Nervensystem geht, sich runterzufahren, runter zu regulieren.
Selbstvertrauen zu finden, ne?
Ressourcen zu finden. Ja, also ich kann jetzt nicht voller Stolz behaupten, dass ich ganz souverän durch diese Zeit gesteuert werde. Da kann ich wirklich
nicht sagen.
Nein,
wer kann das sagen? Ja, also der soll sich hier gerne melden. Ja, also es ist eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ja,
ja, da sind viele Tränen geflossen und aber da war auch diese Zeit. Da hatte ich halt, ich bin halt eh so ein Typ, der viel mit Angst, wo viele sich durch Angst äußert. Ne? Manche haben vielleicht Impulskontrollprobleme oder andere, keine Ahnung. Ich bin einfach eher so dann der Typ, bei dem die Angst dann gerne mal die Oberhand gewinnt. Und das war halt in der Phase auch so Existenzängste, Zukunftsängste. Und diese Zeit, die war einfach auch sehr viel von Angst geprägt auf jeden Fall. Hat dann aber auch ein Stück weit diese Emetophobie verdrängt für eine gewisse Zeit. Also wir haben da auch mal drüber gesprochen, dass ich da tatsächlich das erste Mal in meinem Leben gesagt habe, wenn ich nur könnte, um dieses Gefühl von diesem Liebeskummer loszuwerden und von dieser Angst der Zukunft und was mit den Kindern und so weiter, dann würde ich mich tatsächlich übergeben, wenn ich das einfach nur wegkriegen könnte, wenn ich das irgendwie von mir loskriegen könnte, dieses Gefühl. Ich würde es tatsächlich, Entschuldigung, auskotzen. Ich würde es tun.
Aber diesen Scherz verstehen auch nur Emetophobiker.
Ja. Und ich erwähnte gerade, ich habe eine Freundin, die das ja auch hat und die hat gesagt, wow, das ist krass, so schlecht geht's dir also. Wow, mein Gott, die muss es aber wirklich richtig schlecht gehen. Und ich gesagt, ja, du verstehst mich, du weißt dann, von welchem Grad wir hier sprechen. Ne?
Ja,
aber so ja, dann da kommt man halt auch durch, ne? Und dann ist das irgendwann durch, das Thema, beziehungsweise die ist nicht mehr so akut und da merkt man, ja, wenn ich das geschafft habe und irgendwie da durchgekommen bin, dann schaffe ich das andere auch irgendwie, ne?
Genau. Was gibt dir denn heute Stabilität?
Das ist eine gute Frage, da muss ich drüber nachdenken. Also ich habe eigentlich nie Langeweile. Wüsste ich nicht jemals. Ich habe viel Struktur in meinem Alltag, der ist geprägt von aufstehen, Brote schmieren, arbeiten gehen, Kinder abholen, Kinder irgendwo hinbringen, mit den Kindern was machen, ne? Wie das bei allen Müttern so ist oder bei allen Eltern so ist. Man kommt wenig dazu nachzudenken. Das ist erstmal für mich schon mal ganz gut grundsätzlich, um nicht in Grübeleien zu verfallen. Aber auch natürlich meine Familie, meine Eltern immer.
Ja.
Eigentlich wirklich immer. Meine Schwiegermutter, meine Eltern, also eigentlich die Großeltern, sagen wir es mal so, die Großeltern sind ein ganz großer Pfeiler in dem Ganzen, der die familiären Struktur, meine Freunde, einfach auch gemerkt zu haben, in dieser Phase, wo es so schlimm war, dass man wirklich nie alleine dasteht. Dann habe ich auch einen Partner wieder, der auch viel Verständnis an den Tag legt für alles, was da so kommt. Und man ist ja in so einem sozialen Gefüge. Und man baut sich so ein Dorf, ne? Und
das ist ein nettes Bild, man baut sich ein Dorf, ne?
Ja, man braucht ja auch ein Dorf einfach.
Ja.
Ne? Wenn man dann auch noch alleine damit steht, braucht man noch mal mehr ein Dorf. Und natürlich haben die Kinder trotzdem ihren Papa noch, der gehört natürlich auch noch zu dem System dazu, den will ich gar nicht ausschließen, um Gottes Willen. Ja, also da bin ich wirklich eigentlich ganz glücklich und ganz reich mit, beschenkt worden mit dem Dorf, kann ich gar nicht anders sagen.
Ja.
Und mein Job Ja, also mein Job ist auch toll. Der hilft mir auch, immer mal wieder andere Perspektiven einzunehmen, weil man da ja auch viel sieht und viele Menschen sieht, denen es sehr schlecht geht. Und dann auch darüber, mit der vielleicht auch manchmal so gehen, dass man einfach auch so eine gewisse, ein gutes Gefühl daraus zieht, dass man anderen Menschen helfen konnte und dass das einem auch wieder was gibt irgendwo. Ja, ne?
Ja, ich kann da gar nichts zu sagen. Ich bin ganz berührt von deinem Dorf und beseelt. Ja, wie schön. Wenn heute eine Frau zuhört, die sich wegen ihrer Emetophobie nicht traut, Kinder zu bekommen oder als Mutter täglich unter dieser Angst leidet, was würdest du ihr sagen wollen?
Da habe ich vorher schon viel drüber nachgedacht und ich finde es ganz schwierig. Also man muss für sich entscheiden, möchte ich Mutter werden, unabhängig vom gesellschaftlichen Druck, das ist schon mal ganz wichtig. Und wenn ich für mich zu dem Schluss komme, für mich ist das diese Vorstellung, eine größere Belastung als Wunsch, ist halt auch völlig legitim zu sagen, nicht nur wegen der Emetophobie, auch wegen anderen Gründen, ne? Also es gibt ja noch viel anderes. Man muss nicht Mama werden, um glücklich zu werden, aber wenn du Mama werden willst, dann wird es dich glücklich machen, auch wenn du eine Emetophobie hast. Das wird trotzdem, weil, ja, hört sich jetzt auch vielleicht plakativ an, aber die Liebe zu den Kindern ist einfach größer als die Angst. Und ich glaube, dass wenn man das wirklich, wenn man diesen Herzenswunsch hat, wenn man den wirklich hat, dann schafft man das auch. Und dann überwiegen diese schönen Momente, die sind mir, glaube ich, auch viel bewusster als vielen anderen, weil ich dann denke, daraus zehre ich ja dann auch in schlechten, schlimmen Situationen. Ich glaube, dass das für viele gar nicht so ersichtlich ist. Aber wenn ich jetzt nochmal vor der Wahl stünde, würde ich es auf jeden Fall wieder tun. Definitiv. Ja. Auch wenn ich manchmal denke, Gott, wie schaffst du das nur alles? Und hoffentlich werden die nicht krank. Und man hat auch schon mal gedacht, was hast du dir da eigentlich bei gedacht, dass du eine gute Mutter sein könntest, wenn man dann in so Situationen sind, wo die Kinder krank sind und man ist überfordert. Aber das sind so kleine Momente in einem Großen und Ganzen.
Die auch natürlich alle anderen Mütter auch fühlen, ja? Also auch Mütter, die keine Emetophobie haben, fühlen sich manchmal überfordert mit kranken Kindern und auch mit gesunden Kindern, ja?
Also definitiv. Ja. Nein, aber das war und definitiv sich Hilfe holen. Wenn man sagt, ich möchte das gerne, aber ich habe Angst, das nicht zu schaffen, aber der Wunsch ist da, dass man sich Hilfe holt, zum Beispiel bei dir, und sagt, dann gehe ich nicht alleine dadurch. Dann habe ich jemanden, mit dem ich darüber reden kann, der mir hilft, sich seinem Partner selbstverständlich ganz offen und ehrlich anzuvertrauen, weil der lässt sich da ja auch auf eine Reise ein. Also der muss das ja auch mittragen, er oder sie muss es ja auch mittragen, dass die Reaktionen hier und da mal ein bisschen heftiger ausfallen können auf eine Übelkeit als jetzt bei anderen Menschen zum Beispiel. Und wenn man dieses Dorf halt bauen. Wenn bei uns jemand krank ist, dann sage ich meiner Mama abends, leg bitte dein Handy ans Bett, dass ich dich nachts anrufen kann, wenn ich Hilfe brauche. Und da schäme ich mich auch nicht für, weil ich bin alleine mit zwei Kindern und wenn die beide anfangen, sich zu übergeben, wäre jeder Mensch überfordert.
Ja, nicht nur ich. Auch eine Mutter, die keine Emetophobie und nie eine Emetophobie hatte, wäre da ganz dankbar, wenn jemand kommt, der sie unterstützt. Und das ist ein ganz, ganz normales Miteinander sein in einer Familie.
Genau, und dafür ist man ja auch eine Familie, ne? Dass man sich unterstützt.
Genau.
Das nimmt Druck.
Ja. Liebe Kira, vielen Dank für deine Offenheit und dafür, dass du das so ehrlich uns an deinem Weg hast so teilhaben lassen. Ich glaube schon, dass du heute auch vielen Frauen Mut gemacht hast. Frauen, die vielleicht gerade auch an einem Punkt stehen, an dem du vor einigen Jahren vielleicht auch selber gestanden bist. Ja, und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da und teilt sie vor allen Dingen mit Menschen, denen diese Folge gut tun könnte.
Wenn es okay ist, würde ich gerne noch was sagen. Und zwar, ich würde mich gerne bei dir dafür bedanken, dass du diese Arbeit machst. Und ich glaube, manchmal ist dir gar nicht klar, wie wichtig du also ich kann jetzt nur von mir reden, wie wichtig das für mich gewesen ist, mit dir zu arbeiten. Und auch wenn wir natürlich nicht jeden Tag Kontakt haben, ich folge dir bei Instagram, ich gucke mir alles immer an und lese mir die Sachen durch, die du postest, gucke mir die Reels an und profitiere da enorm von. Hör mir den Podcast an, fühle mich damit viel weniger alleine. Das ist alles schon toll. Der Kurs war eine ganz große Bereicherung für mich und hat mich wirklich weitergebracht. Aber das Wichtige an der Sache für mich, also der Kern der ganzen Sache ist für mich, dass es dich gibt und dass ich weiß, wenn es mal ganz hart auf hart kommt und ich wirklich nicht mehr weiter weiß und in einer Phase sein sollte, stecken würde, in der ich denke, ich komme überhaupt nicht mehr weiter, weiß ich, ich kann mich an dich wenden, ich kann mich bei dir melden und ich habe jemanden, der mir wirklich helfen kann in dem Moment, mich da wieder aufzubauen und mich da zu stärken, um mich da wieder rauszuholen in irgendeiner Form. Und dieses Wissen alleine schon, dieses Auffangnetz sozusagen zu haben, zusätzlich zu dem, was man sich selbst in seinem privaten Leben aufbaut, ist einfach ganz, ganz viel wert. Und dafür möchte ich dir einfach von Herzen danken.
Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ach so, und dann noch ein kurzer Hinweis. Nach dieser Folge kommt wie immer ein Bonus-Track und der ist heute ganz besonders für die vielen Mamas, Mütter, natürlich auch Papas, klar. Ob mit oder ohne Hämatophobie, genau. Kira, vielen, vielen Dank.
Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Bonus-Track.
Ja, eine kurze Meditation für alle Mamas, aber auch natürlich Papas. Möglicherweise in einer angespannten Situation oder im Stress. Mach es dir bequem und du musst gar nichts leisten. Nichts organisieren, an nichts denken. Schließe, wenn du magst, für einen Moment die Augen. Atme einmal tief durch die Nase ein und dann langsam wieder aus durch den Mund. Und noch einmal einatmen und ausatmen. Lass mit jedem Ausatmen ein kleines Stück Anspannung los. Stell dir vor, du stehst an einem wunderschönen Meer. Das Wasser bewegt sich. Kleine Wellen kommen und gehen. Manche Wellen sind ruhig, andere etwas stärker. So wie die Tage in deinem Leben. Manche Tage laufen leicht. Andere fühlen sich an wie ein Sturm aus Aufgaben, Verantwortung, Sorgen und Erwartungen. Doch während du auf das Meer blickst, bemerkst du etwas Wichtiges. Du bist nicht die Welle. Du bist der sichere Hafen, der Ort, an den alles zurückkehren darf. Der Ort, der auch dann bestehen bleibt, wenn das Wasser etwas unruhig wird. Vielleicht trägst du gerade viele Gedanken mit dir herum. Dinge, die noch erledigt werden müssen. Menschen, um die du dich kümmerst. Verantwortung, die auf deinen Schultern liegt. Und während du jetzt weiter ruhig atmest, stellst du dir vor, dass du all diese Gedanken für einen Moment in kleine Boote setzt. Ein Boot für die To-Do-Liste. Ein Boot für die Sorgen. Ein Boot für die Erwartung anderer Menschen. Und nun beobachtest du, wie diese Boote für einige Minuten ganz langsam auf dem Wasser treiben. Sie sind noch da. Aber du musst sie gerade nicht festhalten. Das Meer trägt sie. Spüre nun, wie die warme Sonne deine Schultern berührt. Genau dort, wo so viele Mütter und Väter Lasten tragen. Die Wärme löst langsam die Anspannung. wie Eis, das in der Frühlingssonne schmilzt. Deine Schultern dürfen weicher werden. Dein Nacken darf loslassen. Dein Kiefer darf sich entspannen. Bewege deinen Mund oder deine Zunge im Mund und lass den Kiefer locker. Vielleicht bemerkst du, du musst nicht immer stark sein. Du darfst auch einfach nur Mensch sein. Vor dir wächst nun ein großer alter Baum, tief verwurzelt, stark und ruhig. Seit vielen Jahren steht er dort. Er trotzt Wind und Wetter. Nicht, weil er kämpft, sondern weil seine Wurzeln tief in die Erde reichen. Und genauso wie dieser Baum hast auch du Wurzeln, eine Kraft in dir, eine Stärke, die schon viele Herausforderungen getragen hat. Vielleicht vergisst du das manchmal, aber sie ist da. Genau jetzt, in diesem Moment. Lege gedanklich eine Hand auf dein Herz und sage dir innerlich: Ich gebe jeden Tag mein Bestes. Ich muss nicht perfekt sein. Ich darf Pausen machen. Ich darf freundlich mit mir sein. Auch ich bin wichtig. Lass diese Worte einen Moment nachwirken, wie sanfte Wellen, die ans Ufer rollen. Und nun stell dir vor, wie du aus diesem sicheren Hafen etwas mitnimmst. Vielleicht Ruhe, vielleicht Kraft, vielleicht Gelassenheit oder einfach nur die Erinnerung daran, dass du mehr bist als deine Aufgaben, mehr als deine Verantwortung. Du bist ein Mensch mit Bedürfnissen, Gefühlen und einer wertvollen inneren Welt. Atme noch einmal tief ein und langsam aus. Spüre den Boden unter dir. Bewege langsam Hände und Füße. Und wenn du bereit bist, öffne die Augen. Nimm dieses Gefühl von Ruhe mit in deinen Tag. Denn auch mitten im Sturm darfst du immer wieder zu deinem sicheren Hafen zurückkehren. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute, deine Martina.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge konnte dir helfen. Wenn du Fragen, Feedback oder Themenvorschläge hast, schicke uns gerne eine Mail an me@fmat-coaching.de. Ebenso würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine kurze Bewertung hinterlässt. Danke und bis bald.